Wiki-Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki-Stammtisch. Ich bin auf der Wikimania 2017 in Montreal, Quebec, Kanada, im Sheraton Hotel im Stadtzentrum. Wir sitzen in einem großen Saal mit Kristalllüstern an der Decke und dicken Teppichen am Fußboden. In einem Salon, wo das Community Village sich ausgebreitet hat, oder Poster Session, ich bin gar nicht sicher, was genau das hier ist. Und ich sitze neben Fuzzy.
Ja, hallo.
Stell dich doch mal vor.
Ja, ich bin der Fuzzy. Im echten Leben heiße ich Stefan Fussern. Ich bin am 1.9.1970 geboren.
Mann, da gehst du ja wirklich sehr ins Detail heute, okay.
Ja, falls es jemand interessiert. Und zwar in der schön am Spreewaldrand gelegenen Stadt Cottbus. Dort wohne ich auch immer noch.
Cottbus bist du? Okay. Ich bin in Frankfurt-Oder aufgewachsen.
Oh, das ist wirklich nicht so weit entfernt.
Das ist nicht so weit. Ich war vielleicht einmal in Cottbus, muss ich gestehen.
Ja. Ich bin noch nie weggekommen aus Cottbus. Ich bin immer noch Cottbuser.
Ja, ja. So ein bisschen hört man es. Aber hätte es nicht gedacht. Cottbus hätte ich dich nicht eingeordnet.
Ja. Mhm. Ich war eigentlich nur für Lehre und Studium in Dresden. Für 8 Jahre. Also ich bin da zum Vermesser ausgebildet worden. Ach. Und habe es danach auch studiert.
An der TU?
Habe ich kurz angefangen. Mhm. War mir dann zu kompliziert und habe zur FH gewechselt.
Ah ja. Ist ja verrückt, weil ich habe Bauingenieurwesen studiert und war an der Verkehrshochschule am Hauptbahnhof, die dann zur FU angegliedert wurde 1991. Aber da bin ich zur TU Berlin gewechselt in der Zeit.
Genau, und ich war vorher noch an der IGK, die dann mit der Verkehrshochschule zusammengegangen ist.
Genau. Wann hast du da angefangen?
Jetzt muss ich selber erstmal nachrechnen.
87.
Warte mal, nee, 87 habe ich meine Lehre angefangen, dann 3 Jahre und dann durch die kleine Pause mit der Exmatrikulierung dann bis 95 habe ich Vermessung studiert.
Vielleicht gleichzeitig an der Verkehrshochschule? Also ich habe am September 1990 da angefangen. Also ich habe 86 bin ich zur Armee eingezogen worden und war dann 3 Jahre, nee, 87 und war dann 90 fertig.
Da hätten wir uns über den Weg laufen müssen.
Ja, vielleicht sind wir das auch.
Ja, wahrscheinlich sogar.
Aber ich sag so in den Erstsemester-Vorlesungen, Grundlagen der Mathematik und sowas.
Hatten wir auch.
Ja. Cool. Könnte möglich sein. Ich habe im Gutzko-Palast gewohnt, in dem Studentenwohnheim. Das war so ein aus den Stalin-Ära, 60er Jahre, so ein gigantisches Ding mit Messingleuchtern und sowas. Es bröckelte zwar etwas der Putz, aber es war besser als die... Es standen noch die Baracken von den Bauarbeitern, wo auch Studenten drin gewohnt haben.
Ja?
Nichts hält länger als ein Provisorium, wo auch Kommilitonen dann gewohnt haben.
Ah, ich war am Futschikplatz. Da war irgendwie so ein Wohnblock umfunktioniert.
Ah, ja,
Marschner Straße.
Ah, okay.
Genau, da habe ich gewohnt.
Ja, Mensch, wir sind ja fast verwandt. Du bist also auch aus dem Osten.
Ja.
Wann hattest du den ersten Kontakt zum Internet?
Oh, da muss ich überlegen, das war irgendwie Ende der 90er irgendwo noch mit so einem Modem, habe ich gehört, da gibt es sowas. Und dann gab es noch nur so ein...
Von 1 in 1 oder?
Nee, das ging damals, glaube ich, über GermanyNet, da durfte man surfen, man kriegt aber jetzt bei der dritten Webseite Werbung eingeblendet, aber dafür war der Zugang kostenlos.
Ah, okay.
Noch mit so einem piepsenden Modem habe ich da zu Hause gesessen, genau, mit so einer kleinen grünen Kiste.
Ah, ich hatte eine graue Kiste von 1 in 1.
Ja.
Ich hatte war ja in der TU Berlin und die hatten ein Computerkabinett und Internetzugang und das war 93, genau, und da hatte ich habe ich mit jemand gechattet und der war dann aus Connecticut und ich bin fast vom Stuhl gefallen, dass ich gerade mit jemand aus den USA gechattet habe.
Ach so?
Ja. Konnte erst nicht glauben, ich dachte, es wäre fake, würde man heute sagen, aber war so.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und da hast du Vermesser erst gelernt und dann studiert, Vermesserwesen.
Genau. Ja. Ja,
ich habe bei der Bahn gelernt. Und hast du dein Büro eröffnet und nee?
Nee, ich bin immer so in der Privatwirtschaft, also da als Angestellter geblieben.
Mhm. Bist du jetzt noch?
Ja, ich habe nur einmal gewechselt. Also ich war ziemlich lange bei so einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur, das sind die hier, die die Grundstücksvermessung machen. Mhm. Die habe ich auch bearbeitet. Und dann habe ich gewechselt, weil Winter ist immer ein bisschen schlecht in der Vermessung. Wenn es ein harter Winter ist, gibt es nicht wirklich was zu tun.
Ja.
Da hatten wir öfter Pause. Und dann hat sich die Chance ergeben, zu einer anderen Firma zu wechseln, die sich aber mehr mit Geoinformationssystemen beschäftigt.
Mhm. Was sind Geoinformationssysteme?
Na, diese Computersysteme für Karten und also Karten mit Sachdaten mehr oder weniger. Also wir arbeiten hauptsächlich für Versorgungsunternehmen. Wenn du also einen Schachtschein brauchst, dann...
Was ist ein Schachtschein?
Wenn du hier eine Leitungsauskunft für dein Grundstück brauchst.
Ob da Leitungen lang gehen.
Dann gehst du ja meistens zu deinem Stadtwerk, sagst, hier, ich brauche eine Schachtgenehmigung und einen Plan, wo die Leitungen eingezeichnet sind. Und dafür braucht man das Geoinformationssystem. Da kommen die Karten sozusagen raus.
Ich habe während meiner Studentenzeit bei Tiefbauunternehmen gearbeitet, auch so bei Maschinenbauunternehmen, und habe Suchschachtungen mitgemacht, wo wir Kabel gesucht haben. Hat man inzwischen alle Kabel gefunden? Weil die waren teilweise 10 Meter, 15 Meter weiter weg als ursprünglich eingezeichnet.
Nee, noch nicht.
Nee.
Also es gibt auch wirklich noch, sage ich mal, Versorgungsunternehmen, die noch großflächig mit Papier arbeiten. Dann ist man jetzt nach und nach dran, dieses Papier dann abzudigitalisieren. Und dann
Direkt vom Papier oder wird nochmal nachgemessen?
Nee, erstmal nur vom Papier. Wenn du Glück hast, stehen noch, sage ich mal, Einmessungen, also Maßzahlen dran zu irgendeinem Zaun, dann hast du vielleicht noch eine Information.
Wenn es den Zaun noch gibt.
Wenn es den Zaun noch gibt. Ansonsten ist es auch nicht besser als 5-6 Meter, je nach dem alten Maßstab. Und dann fängst du halt wirklich an zu suchen.
Ja.
Das gibt's durchaus noch.
Und ich habe auch, auch im Vermessungsbüro gearbeitet, da haben wir für Schönefeld, für den Flughafen, Vorvermessungen gemacht.
Mhm.
Und da mussten wir teilweise Messpunkte über 5 Kilometer ranholen und so, weil in den Wäldern, da hattest du halt nichts, woran du dich da festhalten konntest.
Ja, da wo GPS noch nicht verfügbar war, gut, im Wald ist es jetzt immer. Ist es jetzt immer noch schlecht.
Ja.
Also es funktioniert schon besser, aber kannst du auch nur noch klassisch wie früher, Stück für Stück, von Wegknickpunkt zu Wegknickpunkt hangest du dich vor, bis du dann endlich mal da bist, wo du messen willst.
Ist man immer noch zu zweit unterwegs oder macht man das jetzt alleine mit den elektronischen Theodoliten?
Es geht allein, aber einige Firmen machen es nicht. Ist unterschiedlich. Aber die meisten so im Bereich Ingenieurvermessung, gerade wie auf dem Flughafen oder im Leitungsbau, die messen mittlerweile viel alleine.
Ja.
Ja.
Und wie du, ich kenne dich ja als jemand, der bei Wikivoyage mitmacht. Bist du so ein Reisender?
Ja, dadurch bin ich ja eigentlich auch hingekommen. So ging das ja mal ursprünglich los.
Bist du gleich nach der Wende losgereist oder vorher schon?
Nee, vorher eigentlich gar nicht. Gut, wir, einmal gab es eine Jugendweihreise mit meinen Eltern zusammen.
Nach?
Nach Russland oder UdSSR hieß es ja damals.
Wohin?
Moskau, Vilnius und Leningrad war damals die Tour. Ansonsten der klassische Urlaub.
Interest wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ich war auch, wir waren mit der Klasse in Moskau.
Ja.
In der 8. Klasse, was unsere Lehrerin ja gerade so überstanden hat, weil etliche dann doch ziemlich besoffen waren.
Ja.
Und ich war dann nochmal privat, genau zur Wendezeit, in damals noch Leningrad. Ja. Und wir waren Deutsche zweiter Klasse. Da standen überall Russen an den Sehenswürdigkeiten und haben immer Jeansee gerufen, also ob wir Jeans haben, die wir verkaufen würden. Dann mussten wir nur DDR sagen und dann, ach, kein Interesse.
Ach so?
Ja. Wie hast du Russland erlebt?
Oh, wie habe ich Russland erlebt? Ja, eine gute Frage. Schon so lange her. Die einzige Erinnerung, die sich wirklich dauerhaft eingeprägt hat, war eigentlich immer die Zugfahrt. Wir sind halt zwischen den Orten nicht geflogen, sondern mit dem Nachtzug gefahren.
Cool.
Und das war sehr spektakulär. Da werde ich auch nie vergessen, die Fahrt von Vilnius nach Leningrad, weil ich von dem Nationalitätenessen Vilnius dermaßen Durchfall gekriegt habe. Und dann der erste Blick in ein russisches Zugklo war wenig erbaulich.
Muss man seinen Arsch so drüber schweben lassen.
Na, oder erstmal alles mit Klopapier auslegen und irgendwie so. Aber habe alles überlebt.
Also ich kenne das nur aus Erzählungen bisher. Ich weiß nicht, ob ich es erleben werde, dass man in russischen Zügen, muss man auch ein Ticket schon immer haben, dann wird man eingeschlossen im Waggon mit so einem mit einer Aufsichtshabenden, die einem auch Tee verkauft und so.
Genau, so war das damals auch.
Und dann lauter Russen, die sich da ihre Dosen aufmachen und anfangen, sauer eingelegten Rosenkohl zu essen.
Ja, ja. Also im russischen Abteil war ich auch. Also das war auch ein abgetrennter Wagen.
Ach, ihr wart so eine internationale...
Das war so eine kleinere Gruppe, aber dieser Wagen waren halt wirklich nur so Liegewagen und da waren eigentlich auch nur in irgendeiner Form Touristen dann drin. Ich bin dann bloß mal, sag ich mal, in die Holzklasse mal rübergelaufen, hab mir das da mal angeguckt.
Auf dem Bahnhof dann, oder konnte man durchgehen?
Man konnte rübergehen, ja. Dann hat mich gleich so in irgendeinem Russe angequatscht, ob ich nicht eine Runde Schach spielen will. Und dann habe ich ihn kurz ins Schwitzen gebracht und dann hat sein Kumpel raufgeguckt, hat nur den Kopf geschüttelt, hat sich selber rangesetzt. Naja, dann war, nach kurzer Zeit war Ruhe, war ich am Ende.
Ach, du spielst Schach?
Ich weiß zumindest, wie es geht. Also nicht wirklich regelmäßig, aber...
Weil ich neulich mit Robert Radke gesprochen habe und dann stellt sich raus, dass er Schach-Bundesliga-Schiedsrichter ist.
Oh, da braucht man Schiedsrichter?
Ja, bei der Bundesliga, klar.
Okay. Und
internationalen Bundeswettbewerben natürlich noch umso mehr, ja.
Mhm.
Ja, war für mich auch neu. Also das war so deine erste große Reise. Erst mit Interflug nach Moskau wahrscheinlich?
Genau.
Oder Aeroflot?
Mit der Aeroflot. Beides mit der Aeroflot, genau. Und was zumindest noch auffällig war, damals gab es schon einen Unterschied zwischen Moskau und Vilnius. Also das war auch schon kulturell oder das Stadtbild sah schon anders aus. Mhm. Das war, den Unterschied hat man, das war damals schon auffällig. Haben hinterher auch gesagt, Vilnius war die schönste Stadt von allen dreien.
Mhm. Na? Vilnius, ich kenne es nur dem Namen nach, wie sieht es aus? Ist da noch Hanse-Architektur oder was ist da?
Das war auch noch eine schöne Altstadt, also soweit ich mich noch jetzt so vage erinnern kann, war es auch irgendwie interessanter.
Und warst du nachher nochmal in Russland?
Nee, nie wieder. Nicht wieder. Also ich weiß, es gab eine Umfrage, ich weiß gar nicht, ob ich kurz überlegt hatte, bei uns in der Klasse, als noch während der Lehrezeit, wurde mal rumgefragt, so pro Klasse ein, zwei Leute, wurde mal angeboten, zum Studium nach Russland zu gehen. Mhm. Also es hat eine Kommilitonin, also Schüler hat es gemacht, aber da gab es mal eine Möglichkeit. Ich hatte mal kurz überlegt, habe es dann aber sein lassen.
Klassenkameradin von mir hat das gemacht. Die hat Mathematik studiert in Leningrad dann. Hm. Aber irgendwann gab es kein Essen mehr. Das war so Wendezeit. Und dann war die Versorgung so schlecht, dass er wieder zurück musste. Aber sie hat ihr Studium, glaube ich, noch zu Ende gebracht. Oder kurz vorher ist dann an die Humboldt-Uni. Aber ja, also kenne ich auch, dass DDR-Studenten, einigen jedenfalls, nach Russland geschickt wurden zum Studium. Hm. Spricht auch fließend Russisch und kann super fluchen, weil die Russen eine super Fluchkultur haben.
Echt?
Sehr blumige Ausschmückungssprache. Wie sie Trinksprüche haben, haben sie auch gute Flüche.
Da muss ich direkt nochmal fragen. Ich bin ja noch mit einem Kumpel noch immer in Kontakt, der dort studiert hat. Mhm. Da muss ich mir mal was erzählen lassen. Ja. Vielleicht kann man das in den Sprachführer mal bei Wikivolch einarbeiten, so ein paar.
Und Reisen ist dann dein Hobby geworden oder wie stellt man sich das vor?
Na, Hobby kann man eigentlich nicht sagen, aber ich versuche schon zumindest die Urlaubstage, die ich habe, zu nutzen und nicht unbedingt zu Hause zu verbringen, sagen wir mal so.
Bist du auch schon in Deutschland gereist?
Relativ wenig, muss ich zugeben.
Schon, aber so aus Cottbus raus bist du schon.
Ja, kommt man schon mal. Ich gehöre wahrscheinlich zu den Leuten, die sagen sich dann immer, ach, das kann man machen, wenn man alt ist.
Ach so.
Wenn man alt und klapprig ist, kann man sich dann hier in so ein Busunternehmen mit reinsetzen und dann dahin gefahren werden und sich das angucken.
Nach Bisko oder so.
Bisko.
Den Rhein runter.
Okay, ja. No. Also relativ wenig. Also ein paar Sachen habe ich mir schon angeguckt.
Und hast du dann so Pläne, wo es hingeht? Oder ist das zufällig, wo du da hinreist? Oder wie reist du? Du? Wahrscheinlich nicht nur an die Strände, wenn du für Wikivoyage dann auch schreibst.
Nee, also ein klassischer Strandurlauber bin ich eigentlich nicht. Hm. Ich bin auch kein klassischer Backpacker. Aber ich bin Individualreisender. Mhm. Also ich überlege mir, in welches Land ich fahren will. Dann gucke ich mir grob eine Tour und die Orte aus und dann organisiere ich es mir selber. Mhm. Also ich habe schon vorgefertigte Orte, wo ich hinfahren will und buche mir auch Hotels vor. Also ich habe halt auch keine Lust, irgendwo in Bangkok irgendwo aus dem Flugzeug auszusteigen und dann erstmal bei 35 Grad schwitzend mit Rucksack und Koffer rumzufahren und rumzusuchen und ach, das gefällt mir nicht. Nee, dann will ich einen Plan haben, ab ins Taxi und dann gleich einen kühlen Drink und dann alles gut.
Wie machst du das, dieses Vorplan? Gibt es da Webseiten, die du empfehlen könntest? Oder
nee, eigentlich
googelst
nicht.
Du oder gehst du auf Expedia oder wie machst du das?
Also ich lese wirklich, na gut, klar, Wikivolch, dann meistens noch die englische Version, weil die ja noch ein bisschen größere Community haben und etwas schon besser gefüllt sind als wir. Aber was ich mir genau an einem Ort angucke, das mache ich wirklich live. Also wenn mir irgendwo auch selbst im Fernsehen ich irgendwas sehe, ach, gefällt mir, könnte man mal hinfahren, dann behalte ich mir das so im Hinterkopf oder habe eine Liste von Orten. Mhm. Und dann mache ich bei der Urlaubsplanung eigentlich nur die Ortsliste und die Unterkünfte. Da nehme ich dann aber so ein klassisches Buchungsportal.
Ah ja.
Und da habe ich eigentlich noch nie Pech gehabt. Ich habe dann auch nicht den Nerv. Ich bin nicht jemand, der lange sucht und ewig Bewertungen durchliest. Wenn die erste Zahl stimmt und die erste Bewertung, mache ich das Ding klar gebucht, wo es ist.
Ah ja.
Dann will ich das hinter mich bringen, diesen
Prozess. Aber du hast auch ein Budget jetzt mit den Hotels, was es kosten darf.
Ja, das auf alle Fälle, ja.
Und auch schon Erfahrung, was die Sterne in den unterschiedlichen Ländern bedeuten.
So ungefähr, ja. Dadurch, dass ich aber fast ausschließlich irgendwo in Asien unterwegs bin, ist das relativ ähnlich.
Du hast jetzt nicht den Plan, die Weltkarte irgendwie mal komplett abzudecken, sondern du fährst rein nach Interesse.
Ja, genau.
Und warum Asien? Ist das so faszinierend?
Oder? Hat mich irgendwann mal gerappelt. Ich bin mal mein erster wirklich längerer Urlaub, auch nach einer längeren Pause. Dachte ich, jetzt muss man sich mal Asien angucken. Hm. Und das war aber eine organisierte Reise, weil ich einfach so unbedarft war und nicht wusste, ob man überhaupt alleine hinreisen kann und alles so neu war, dachte ich, naja, dann buchst du mal so eine Studienreise, also in so einer kleinen Gruppe. Mhm. Und das habe ich dann gemacht und das war auch ausgerechnet Myanmar, nur das fremdeste Land von allen da unten und das abgelegenste. Und das war super schön. Dann habe ich aber vor Ort gemerkt, ach, das müsste man eigentlich auch so hinkriegen. Mhm. Und seitdem bin ich jedes Jahr irgendwo in einem der Länder
so hinkriegen unterwegs. Heißt, du brauchst keinen Reiseführer oder
genau.
Man kann sich auch so durchhangeln. Mit Englisch kommt man da überall durch.
Ja, gut, Myanmar könnte schwierig werden, wenn man im Landesinneren irgendwo ist. Ja, aber an den anderen Ländern, bis auf China letztes Jahr, das war sehr problematisch, ist das eigentlich überall problemlos möglich.
Und reist du dann absichtlich dahin, wo keine Touristen sind oder machst du da keine Unterschiede?
Nee, da mache ich, denke ich, keine Unterschiede.
Weil eigentlich touristische Infrastruktur ist ja gut, auch für einen Geldbeutel und dass die Qualität stimmt, dass ein Arzt auch in der Nähe ist, oder?
Ja, also ich halte mich auch an, sag ich mal, auch durchaus an größere Städte und besuche dann aber auch so ein paar Provinzorte. Ja, ich tue mich auch mal schwer mit dem Begriff zu touristisch. Eigentlich bin ich ja selber einer. Eigentlich klingt das immer schon sehr egoistisch, wenn ich zu einem Platz fahren will und jetzt will ich da aber alleine sein. Das ist
so gehobenes Touristendummquatsche, genau.
Genau.
Das ist so wie du stehst nicht im Stau, du bist der Stau.
Genau so ist das, genau. Deswegen bin ich mit diesem Wort auch mal sehr vorsichtig. Ich benutze das eigentlich normalerweise auch nicht.
Nee, ich sage von mir, dass ich ein Tourist bin. Mhm. Und wenn da touristische Infrastruktur ist, mir geht es wirklich dahin, dass ich irgendwo eine Sehenswürdigkeit sehe oder ein Museum sehe. Und ob das touristisch ist oder nicht. Wenn es touristisch ist, ist es viel leichter zu erreichen oft. Mhm. Und die Massen kann man dann immer noch ausweichen oder auch mitschwimmen. Oder ich mache auch Führungen mit, wenn da welche angeboten werde. Ich habe nicht den Ehrgeiz, jetzt das irgendwie alleine zu machen. Wozu auch? Ist ja nur, um hinterher damit anzugeben, dass man es alleine gemacht hat.
Genau, oder? So ist das, ja.
Dabei kannst du echt ätzend sein.
Das stimmt. Nee, was ich halt nur vermeide, ist halt so Sachen hier wie in Thailand, die Full Moon Party. Wenn es mir dann zu viel wird,
eine Party?
Na, auf der einen Insel. Ich weiß nicht, ob es Koh Phangan ist. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Da ist dann so einmal im Jahr sind sowieso schon wirklich Hotels an Hotels und Unterkünfte. Und das einmal im Jahr mal so ein großes Fest, Full Moon Partys. Das ist dann aber schon mit ganz viel Alkohol und Party bis früh und wahrscheinlich hast du dann irgendwo eine ruhige Nacht, wirklich.
Okay.
Das versuche ich dann doch noch zu vermeiden, aber ansonsten.
Du nimmst Wikivoyage auch selber für dich als Reiseführer?
Ja. Allerdings, wie gesagt, vor der Reise plane ich relativ wenig. Also ich lese mir zum Beispiel nicht bei einem Ort durch, was gibt es da für Museen, das mache ich dann live. Wenn ich da bin, gucke ich am Abend vorher, ach, was guckst du dir jetzt den nächsten Tag an?
Guckst du dir dann auf Wikivoyage an oder googelst du danach?
Also beides. Ja. Weil teilweise sind wir nicht so vollständig.
Hast du nicht Angst, dass dir das was entgeht dadurch?
Ist auch schon passiert. Habe ich mich auch geärgert, aber irgendwie bin ich zu faul im Vorfeld. Also irgendwie habe ich dann meistens nicht den Nerv dazu. Ich bin froh, ist alles gebucht, freue mich auf den Urlaub und dann ist alles schön.
Englisch hast du an der DDR-Schule noch gelernt, so ab 5. Klasse.
Genau. Also da gab es ja diese Option damals, Englisch zu lernen, so irgendwie mal in Nachmittagsstunden oder sondern zur Nullten, irgendwie war das bei uns auch mal.
Ja.
Wir mussten noch einmal schon dann um 6 zur Schule erscheinen, zumindest die Englisch machen wollten, ja.
Ach nee, Russisch war ab der 5. ne? Und Englisch dann ab der 7. glaube ich. Ich war an der Russischschule, da war Russisch ab der 3. und Englisch ab der 5.
Ich weiß das gar nicht mehr. Wann haben wir mit Russisch angefangen?
Und war wahrscheinlich eine Englischlehrerin?
Beides. Wir hatten mal einen Lehrer, der hat dann irgendwie oft gehört an der Schule und dann eine Lehrerin. Die Lehrerin zum Schluss, die letzten Jahre, ja. Fand ich eigentlich schon. Und dann habe ich allerdings Englisch ewig nicht mehr gebraucht. Ich hatte es fast schon wieder vergessen und verdrängt. Putzigerweise fiel mir das wieder ein. Man sagt ja immer, wenn man eine Sprache mal wieder benutzt, fallen einem Worte wieder ein. Beim Englisch war es so, beim Russisch war es nicht so. Ich war mal bei ein paar Russen eingeladen zu einer Silvesterfeier. Es ist wirklich komplett weg.
Alles weg, schade.
Ja, ist auch nicht beim Gespräch dann irgendwann ein paar Worte wieder eingefallen. Ich habe wirklich gar nichts verstanden, obwohl ich es wirklich etliche Jahre nur hatte in der Schule, aber das war raus.
Hast du noch Englischkurse belegt oder ist das jetzt alles selbst gewachsen?
Später mal, ja. Das war dann irgendwie so mit ein paar Freunden zusammen, hat es uns irgendwie gerappelt und haben wir dann irgendwo, nicht bei der Volkshochschule, bei einer anderen Schule in Cottbus, so wirklich Business-Englischkurse besucht immer sonnabends.
Und kannst du noch andere Sprachen?
Nee, nicht wirklich. Ich habe angefangen, Chinesisch zu lernen, aber wirklich jetzt erst angefangen.
Jetzt, nachdem du das Erlebnis hattest?
Nee, kurz vorher.
Ni hao kann ich. Guten Tag.
Ja, stimmt. Und ich habe es aber dann wirklich auch angefangen mit Schriftzeichen. Also wenn, dann mitschreiben. Aber ist schon sehr mühselig. Mhm. Macht aber irgendwie Spaß. Also wenn man jetzt keinen Gesprächspartner hat, nur die Wörter lernen, man mit niemandem reden kann, ist es auch schwierig. Aber so hat man immer noch den Prozess des Malens. Mhm. Das ist eher ein Malen am Anfang als ein Schreiben.
Also mit Englisch kommt, mit anderen Worten, mit Englisch kommt man eigentlich überall durch.
Ja.
Wie weit also, da, wo du hinreist, zu Asien.
Ja, aber wie gesagt, letztes Jahr in China war es schwierig. Mhm. Also selbst Shanghai war schon ziemliche Katastrophe, schon ziemlicher Krampf, wo ich gedacht hätte, da würde es vielleicht noch gehen, aber auf dem Land draußen.
Aber Hände und Chance. Füße mussten es dann herhalten?
Na, ich habe einen Chinesen zu Hause, der dann immer ein Bereitschaftspaar war, per WhatsApp. Und dann habe ich gefragt, die Tube fotografiert, ist das auch Zahnpasta oder?
Oder
genau.
Oder Rasiercreme, ja.
Ja, oder wenn ich halt am nächsten Tag ein Busticket brauche, habe ich ihm gesagt, welcher Tag, in welche Stadt und ungefähr welche Uhrzeit und habe das dann immer so auf dem, mit nur das Handy an die Scheibe gehalten. Mhm. Und die haben mir dann das Ticket ausgedruckt. Und das hat funktioniert.
Ach, das hat funktioniert.
Aber ganz alleine war schon schwierig. Mhm. Obwohl mittlerweile gibt es auch so eine Apps, die das halbwegs brauchbar hinkriegen. Zumindest, wenn man reinspricht. Mhm. Das Problem ist ja, es hilft uns ja auch nicht, wenn wir irgendwo so eine chinesische Speisekarte haben. Du weißt ja nicht, wie man diese Buchstaben eintippen soll. Dass man den Übersetzer befüttern kann, sage ich ja, jetzt mal in irgendeiner Form.
Ja, ich habe das kurz nach 2000 mal gesehen, dass ich zuerst mit Chinesen Kontakt, die immer so Buchstabenkombinationen um ein Zeichen dann.
Genau, das Pinyin, also diese Transkription von den Chinesen, wie man es praktisch spricht, das tippen die auf dem Handy oder auf dem Computer ein und dann schlägt der vor, welche Zeichen dazu passen.
Genau. Verrückt. Ja. So eine Steinzeitsprache, aber ich finde es immer gut, wenn es divers ist. Ich finde auch gut zum Beispiel, dass unsere Zeit nicht durch 10 geteilt ist, sondern eben durch 12 und dadurch man umrechnen muss und man mal nachdenken muss mit den 60 Minuten, dass man nicht zu sehr in ein Gleis kommt. Ich höre ja Podcasts und gestern habe ich wieder einen meiner Lieblingspodcasts gehört, nämlich Zeitsprung. Zwei Historiker erzählen eine Geschichte aus der Geschichte. Mhm. Und da ging es um die Wahrnehmung der Zeit. Und zwar war es bis 1850 noch in Europa so, dass jeder Ort seine Zeit hatte. Die hängt ja vom Stand der Sonne ab. Mhm. Wann geht die Sonne auf, wann unten, wann steht es am Zenit?
Ja.
Und das ist nicht nur, der hängt nicht nur von der Jahreszeit ab, sondern auch noch von der elliptischen Form der Erde und die Sonne. Mhm. Dadurch weicht das auch nochmal ab, so von Ort zu Ort. So, und war ja okay, weil wenn du zum nächsten Ort gelaufen oder geritten bist, dann war es egal, wie. Ja, hast halt deine Uhr umgestellt, wie jetzt da die Zeit war. Mhm. Und dann kam die Eisenbahn. Und dann warst du halt nicht mehr in einem Tag in einem anderen Ort, sondern in einer halben Stunde. Und dann wurde es schon schwieriger. Und dann kam der Telegraph.
Ja.
Und dann wurde es ganz anders. Aber tatsächlich war es eine Eisenbahngesellschaft. Es gab auch Zugunglücke, weil die sich nicht verstanden haben oder die falsche Zeit übermittelt haben. Und dann gab es 100 Tote, weil die Eisenbahn zusammengekracht sind. Und dann haben sie die Eisenbahnzeit eingeführt. Und dann 50 Jahre später sind auch die Staaten nachgezogen. Ich ziehe das noch schnell zu Ende und dann sage ich, warum. Greenwich zum Beispiel, diese gemittelte Zeit, also einmal die Ellipse um die Sonne, plus dann so und dann war die Greenwich Time, war dann die Zeit für England und das war eine ganz andere Wahrnehmung der Zeit plötzlich. Ne? Mhm. Es war nicht mehr an meinem Ort, wann geht die Sonne auf, wann ist sie oben, sondern die Uhren haben die Zeit angegeben, dann nicht mehr die Sonne. Mhm. Sehr interessant, dass sie diese Auswirkungen hat und wir bewegen uns ja jetzt auch durch Zeitzonen, da hat man das noch so ein bisschen, das Gefühl, dass plötzlich wir sind jetzt 6 Stunden Unterschied zu Berlin oder zu Cottbus.
Ja.
Zu Cottbus eigentlich wahrscheinlich noch ein paar Minuten mehr.
Ja.
Weil es ja noch weiter östlich liegt. Ist aber nicht die östlichste Stadt, das ist Görlitz.
Genau, so ist es ja. Das ist richtig. Ich habe noch 30 Kilometer bis zur Grenze.
Ja, genau. Aber diese Zeit und Sprache und so, da taucht man in eine andere Welt ein, wenn man woanders hinreist. Ne?
Ja.
Und man sieht auch die eigene Welt zu Hause dann mit anderen Augen, wenn man da draußen gewesen ist.
Das stimmt. Ich bin eigentlich keiner von den Leuten, die sagen, jo, die Zeit vergeht schnell und das Jahr ist schon wieder rum. Ich nehme das eigentlich nicht so wahr. Aber zumindest hat man schon ein anderes Zeitgefühl, wenn man wirklich an einem anderen Ort ist. Das stimmt schon. Irgendwie. Da geht es so recht schnell, dass man wirklich den Tag vergisst. Dass man wirklich noch dreimal aufs Ticket gucken muss, ob man wirklich schon morgen...
Genau.
Nicht, dass man irgendwo noch was verpasst. Ja, das stimmt.
Aber wenn ich ja mit zu Hause telefoniere, die lachen immer, wenn ich frage, welcher Wochentag gerade ist. Hm. Also wenn man auf Reisen ist, dann spielt das nicht so eine Rolle.
Ja, zumal ja auch in vielen Ländern gibt es ja auch nicht, sage ich mal, so eine Regularien wie bei uns, dass zum Beispiel Sonntag die Geschäfte zu haben. Da kriegst du es auch nicht mit, ob das ein Sonntag ist. Bei uns brauchst du nur aus dem Fenster gucken, wie es das Sonntag ist.
Ja, oder raushören und dann Ja. Du hörst ja den Autolärm nicht mehr und dann, okay, muss wohl Sonntag sein.
Genau so ist das. Genau
oder
so ist
das. Überall gehen Böller hoch, dann muss wohl auch Fußball gerade sein. Fußballzeit.
Das stimmt. Hm. Ja, na, bei uns ist es relativ leise zurzeit in Cottbus, aber okay. Was fußballtechnisch angeht. Ja. Ja, aber wenn du, um nochmal auf das Reisen, auf das Buchen zurückzukommen, bei mir ist das immer noch so ein gewisses Erlebnis. Ich mache zum Beispiel, wenn ich meine Tour festgelegt habe, überlege ich mir nur die Tour, buche aber noch nicht die Hotels. Das mache ich mal, wenn ich schlechte Laune habe oder mich im Job irgendwas ankotzt. Das ist wieder so ein kleines Erfolgserlebnis und der Urlaub rückt näher und dann buche ich mein Hotel für einen Ort. Das mache ich so in etappenweise. Mal, wenn ich wirklich mal schlecht drauf bin oder so, ist das mal wie so wieder ein kleines Freudengefühl, sage ich jetzt mal, ah, guck mal, Urlaub rückt näher und jetzt hast du wieder was Schönes gefunden und dann ist wieder gut.
Da muss ich gleich mal auf einen meiner anderen Lieblingspodcasts zu sprechen kommen. Methodisch Unkorrekt. Die sind zwei Physiker, die sich aus neuesten Papern was vorlesen, so Wissenschaftsveröffentlichungen. Und gerade in der letzten Folge ging es um methodisch korrekten Urlaub. Also es gab eine Zusammenfassung von Forschungen zu Urlaub, wie Urlaub wirkt. Und tatsächlich, die Vorfreude ist der wichtigste Faktor überhaupt beim Urlaub. Dann dabei so kann so Mittel sein und nachher ist der Urlaubseffekt relativ schnell weg.
Das stimmt.
Also die Vorfreude spielt die größte Rolle. Wenn man die richtig auslebt, dann hat dann auch der Urlaub auch mehr Spaß. Und offensichtlich teilst du das ja richtig ein.
Genau, so mache ich das auch. Also manche Leute, weil ich auch schon wirklich manchmal ein Dreivierteljahr vorher, sobald die Flüge rauskommen, hier schon irgendwas suche und den buche.
Ach, die Flüge kommen erst ein Dreivierteljahr vorher?
Ich glaube 300 Tage oder irgendwie gibt es so einen Cut, sage ich jetzt mal, so ein grob fast ein Jahr ist es. Und manche Freunde sagen, ach, nerv nicht, jetzt hast du schon wieder gebucht, geh mir jetzt nicht auf den Senkel. Aber ich mache das, fühle mich das mal so ein Prozess halt. Bis zum
Ende der Urlaub dran ist. Wenn man früher wird? Oder
heutzutage nicht mehr. Ich glaube, früher war das mal so, aber heutzutage, wo die sich eh alle absprechen und die Flugpreise minütig wechseln, mal hoch, mal runter und wenn sie noch was frei haben, ist das eine Woche vorher noch mal günstig. Also ich habe nicht gemerkt, dass es da jetzt wirklich ein zielsicheres System gibt.
Und gibt es Lieblingsfluglinien?
In meinem Fall jetzt ja. Also ich versuche immer dieselbe zu benutzen. In dem Fall ist es die Qatar Airways. Die habe ich natürlich gebucht vor der Krise, aber ich glaube ja nicht, dass da irgendwie was passieren wird da unten. Das wird sich auch wieder entspannen und ja, aber aus dem Grund, weil es die Einzelnen nach Berlin fliegen. Ich habe eigentlich immer keine Lust, von Cottbus irgendwie bis nach Frankfurt zu reisen. Und da ist ja dann die Fluglinienauswahl größer und die fliegen halt direkt nach Berlin. Also auf dem Weg nach Asien muss ich dann zwar auch in Doha umsteigen, aber ich muss halt dann nicht zu diesen großen deutschen Flughäfen.
Und die ist luxuriös oder was ist mit der Katar?
Jetzt luxuriös würde ich nicht sagen, aber der Service ist wirklich ganz gut. Die nennt sich zwar 5-Sterne-Fluglinie, aber ist auch wirklich recht angenehm. Und wenn du mal einen langen Aufenthalt hast, kriegst du auch wirklich kostenlos ein Hotelzimmer. Dort, auch wenn es ein geplanter Flug ist. Und du musst irgendwie, weil die Flugpläne halt so sind, wirklich 8 Stunden warten, dann stellen sie dir auch ein Zimmer. Dann kannst du dann in Ruhe schlafen.
Cool.
Und der Service ist wirklich ganz okay.
Gibt es irgendwelche geheimen Vielreisenden-Tricks für Flüge? Bestell dir das und das, dann kriegst du das und das?
Nee, ist mir auch noch nichts aufgefallen.
Die haben immer nur Apfelsaft und Orangensaft. Und nicht mal, es gibt Fluglinien, die keinen Tomatensaft haben. Norwegian Airlines hatte keinen Tomatensaft.
Echt?
Verrückt.
Ich trinke da auch keinen.
Wo doch Tomatensaft zu 90% in Flugzeugen getrunken wird.
Das stimmt. Und weiß immer noch keiner, warum so richtig. So ganz sicher sind sie sich ja noch nicht, irgendwie, woran das liegt.
Ist ein Ritual.
Nee, ich trinke auch da mein Glas Wein. Auch einer der Gründe für die Airline, dass ich ihn nicht bezahlen muss.
Ach, das ist der Weinchen dabei.
Das ist dann auch Nachschub. Ich meine, irgendwann gucken sie drauf, dass man nicht zu sehr wankt, aber ist dann eigentlich inklusive.
Das mit dem Essen, ich bin ja immer noch der Meinung, dass es eine Beschäftigungstherapie ist. Auch, dass das so ein Bastelset immer das Essen ist. Ja. Dass man das halt aus einzelnen Tütchen rausholen muss. Und dann, man hat ja nicht viel Armfreiheit, wenn man dann noch in der Mittelreihe sitzt. Und dann muss man das irgendwie rausfummeln. Und dann poppt dieses Plastik dann nochmal auf vor einem auf dem Teller. Muss man wieder mühsam zusammenfalten und irgendwo runterklemmen, dass das dann da auch bleibt.
Ja, das ist schon wie so ein bisschen Lego-Spielen. Das ist richtig. Genau so ist das, ja. Und was mir auch aufgefallen ist auf dem Hinflug, mich haben sie dann plötzlich mit der British Airways dann umgebucht. Hier dieser Saftwagen ist anders bestickt als bei der Lufthansa. Also da bei uns steht ja nur das Alkoholfreie oben und wenn du einen Wein trinken willst, dann rennt die nochmal hinter in die Küche und holt einen. Bei den Engländern stand der Wein gleich oben und dazu diverse Tonicflaschen. Wahrscheinlich wird die erste Schublade dann wahrscheinlich nur die Ginflaschen sein dazu, die passenden. Aber das war wirklich anders bestückt als bei uns. Das
ist mir aufgefallen. Traditionell Tonic gegen Malaria und sowas, klar.
Mhm. Ja.
Und Gangplatz, Fensterplatz?
Nur Gangplatz.
Nur Gangplatz, wegen der Beine.
Dass ich die mal rausstellen kann. Hm. Und wenn ich 2-3 Wein trinke, da oben muss ich auch öfter mal aufs Klo. Und wenn ich den dann wieder alle hochjagen muss, gerade bei Nachtflügen, und ich dann wieder betteln muss, dann kann ich mal hoch. Hm. Nur Gangplatz.
Also aus dem Fenster gucken ist nicht so wichtig mit deiner Worten.
Nee, das ist für mich bei einer Fluglinie ausschlaggebend, wenn ich buche, dass ich einen Sitzplatz reservieren kann.
Hm. Ach, dass es ein Gangplatz wird.
Ja. Ich habe ein bisschen Schiss davor, dass ich dann irgendwo da eingefercht in der Ecke bin. Hm. Und ich bin auch jemand, der im Sitzen nicht schlafen kann. Also auch nicht im Auto, im Zug. Gar nicht.
Ich kann, ja, ich auch nicht, weil ich schnarche und dann wecken die Leute mich immer und teilen mir mit, dass ich schnarche.
Ach so.
Danke. Aber ich bin jetzt mit einem Flugzeug geflogen. Das war das allererste Mal, die hatten Steckdosen. Das war Spirit Airlines. Genau. Mhm. Nee, Frontier von San Diego nach Toronto. Und die hatten Steckdosen. Da hätte ich meinen Belüftungsautomaten anschließen können. Das hatte ich auch noch nicht. USB-Anschlüsse habe ich schon öfter mal gesehen, dass man sein Handy aufladen kann. Mhm. Auch WLAN on board. Also da kann man nicht ins Internet, aber man hat so ein internes Intranet, wo man auf Filme und sowas zugreifen kann. Mhm. Und dann mit seinem Tablet schauen kann. Und ich bin zum ersten Mal mit Norwegian Air jetzt nach Boston in einer Boeing geflogen, die große Fenster hatten. Also nicht bloß keine Bullaugen, sondern wirklich so fast einen Meter hoch.
Dieser Dreamliner hat jetzt so große Fenster.
Ja, war nicht schlecht. War nicht schlecht. Und man konnte diese Fenster per Fingertipp mit so LCD eintönen. Bis schwarz runter.
Genau.
Also nicht mal diese blöde Schiebefensterchen runterschieben, sondern mein Sohn hat es durchprobiert, alle Stufen und den ganzen Flug über, glaube ich. Ist auch mega cool, wenn du plötzlich die Scheibe dunkel machen kannst.
Ja. Das hatte ich mal in Hongkong, damals zur Wikimania in meinem Hotel. Mhm. Das war auch so ein relativ kleines Zimmer und dann haben die auch wirklich Platz wirklich ganz geschickt genutzt und jedenfalls war das Bad auch eine Glasscheibe bloß. Dann kannst du auch auf Knopfdruck konntest du die trübe machen oder halt komplett durchsichtig.
Bei den trüben ist es glaube ich so, dass die nur durchsichtig sind, wenn eine Spannung anliegt, sodass wenn der Strom ausfällt, die undurchsichtig sind. Hab ich mal bei CSI gesehen.
Ach so.
Wo man seine Bildung so herbezieht.
Ja, das mache ich aber auch, ja. Mhm.
Und du schreibst dann auf Wikivoyage deine Erlebnisse auf.
Ja, habe ich früher mal.
Ach, jetzt nicht mehr so?
Nicht mehr so, weil die begrenzte Zeit, die ich habe, geht jetzt eigentlich momentan nur noch für Entwicklungsarbeit drauf. Aber am Anfang habe ich es natürlich gemacht, dadurch bin ich da hingekommen. Mhm. Ich habe eigentlich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, eigentlich noch zu Wiki-Travel-Zeiten. Irgendwo bin ich über das Wiki gestolpert. Mhm. Dachte ich, ach, ist ja cool. Und damals war ich, glaube ich, zum dritten Mal in Kambodscha und das war alles leer und da habe ich mich ausgetobt. Und die Community war klein, also hat doch keiner aufgepasst, was ich mache und mich gleich wieder ausgebremst. Also habe ich dann loseditiert, wie ein Wilder.
Da war man noch unter sich. Ich kenne das ja auch noch aus der Wikipedia. Heute früh war doch so ein Eröffnungstalk mit Jimmy Wales,
genau,
und Gabriella Coleman
und putzigerweise
Prodromu.
Genau.
Das ist doch der Gründer von Wikitravel.
Genau, das ist der Gründer von Wikitravel.
Jetzt erzähl du mal die Geschichte von Wikitravel und dem ganzen Ärger und wieso gibt es Wikivoyage?
Ja, wie gesagt, er war der Gründer und ich habe ja noch, ich glaube 2004 oder was war, habe ich ja da noch selber viel editiert. Und irgendwie bin ich dann auch mal Admin geworden, weil die Community war ja auch nicht sehr groß.
Was heißt nicht sehr groß? Was schätzt du, wie viel das waren?
Na, ich sag mal jetzt vielleicht 15, 20 reguläre Beitragende. Also Gelegenheitseditoren gibt es ja immer, aber so, wo man halt die Namen kennt, wenn man hier auf die letzte Änderung klickt, dann ist da, siehst du ja oftmals
immer dieselben. Zum Vergleich, in der deutschsprachigen Wikipedia sind es etwa 1000 regelmäßig Beitragende.
Ja. Genau. Also deswegen, das Wiki war auch noch so klein oder ist jetzt auch bei Wikivoyage ja noch ähnlich. Da braucht man auch noch nicht Artikel auf die Beobachtungsliste setzen. Da reichen noch die letzten Änderungen durchzugucken. Dann kennst du dieselben Namen, die sortierst du aus, gedanklich schon. Mhm. Und dann hast du nur noch so ein paar Änderungen, auf die du klickst und checkst die mal. Mhm. Ja, und das, wie gesagt, war da auch so. Und dann war das irgendwie ganz putzig. Habe ich irgendwo eine E-Mail bekommen von Evan. Mhm. Ja, ich habe halt eine Ankündigung zu machen im IRC-Chat. Ich hatte hier gar keinen IRC-Account und das war auch mitten in der Nacht durch die Zeitverschiebung. Da habe ich gesagt, nimmst jetzt nicht teil, weil er hat dann noch dazu geschrieben, das Gesprächsprotokoll gibt es hinterher per E-Mail, verteilt er das noch. Aber hat er wirklich so klammheimlich nur mit den Admins da
Und nur mit den Admins?
Ah, ja. Genau, nur die Admins haben da die Information von ihm bekommen.
Und die war? Welche Information war das?
Und da hat er dann halt preisgegeben, dass er das Projekt an Internetbrands verkauft hat. Also es war schon, und das war nicht mal eine Frage, dass er es macht, vorhat oder irgendwas, das war dann schon alles schon erledigt.
Dass das schon passiert war.
Genau. Und
an was verkauft?
Hm?
An wen hat er verkauft?
Ach, an Internetbrands, das ist so eine...
Internetbrands, ah ja.
So eine, sag ich mal, die hosten eigentlich nur Webseiten. Mhm. Also so Autoverkäufer und irgendwelche Portale in Massen.
Und die haben das gekauft, um das zu vermarkten, die Inhalte?
Genau so ist es. Die haben wirklich auch noch, hat er noch dazu geschrieben, World 66, das war auch so ein Community-basierter Reiseführer. Die wurden beide dann an Internetbrands verkauft. Und hat auch noch dazu geschrieben, dass dann auch Werbung geschalten werden wird. Und da ist schon mal das Gesicht eingeschlafen.
Mhm.
Und
warum?
Ja, weil wir darauf eigentlich nur gar keinen Bock hatten.
Und weil uns jetzt redet man nur für dich jetzt. Also du sagst wir, aber du persönlich, warum, was hast du gegen Werbung?
Mich stört es. Mich stört es auf einer Webseite. Ich bin auch jemand, ich würde auch für einen Service bezahlen. Allerdings bin ich wahrscheinlich einer der wenigen, dass dieses Geschäftsmodell funktionieren würde.
Mhm.
Sag mal, wenn ich wüsste, dass der Datenschutz eingehalten wird, würde ich auch für so ein soziales Netzwerk wie Facebook dann gerne Geld bezahlen. Wenn ich aber weiß, was mit meinen Daten passiert und wenn keine Werbung dazwischen ist. Also bin ich auch bereit, für so einen Service Geld zu bezahlen. Und deswegen bin ich eigentlich jemand, ich bin ja auch so ein Adblocker-Nutzer.
Mhm. Ja. Ich habe es wegen, ja, wenn ich unterwegs bin, wegen des Traffics einfach jetzt auch Adblocker, hatte ich lange nicht, weil ich auch beruflich mit Werbung zu tun hatte und die einfach sehen musste,
so, ja,
zu wissen, was unterwegs ist, aber manchmal gibt es schlecht programmierte Werbung und die ploppt einem dann da den Traffic zu. Ne? Und das sind große Mengen. Also jetzt, wo ich einen Adblocker habe, der das auch anzeigt in der Statistik, was er da alles blockiert hat, Donnerwetter.
Ja. Und das Problem war ja auch, also der andere Admin hier, der Hans, der dann mit den Verein gegründet hat später, der hat ja auch mal versucht, sag ich mal, Datenbankdumps oder sag ich mal, die Daten zu bekommen.
Mhm.
Hat die Admin auch alles abgeschalten, obwohl es eine freie Lizenz ist und hat auch gesagt, nö, gibt's nicht. Das war schon immer ein Ärgernis. Du konntest keinen Spiegel aufsetzen, du konntest eigentlich die Daten nicht irgendwie auslesen.
Hat er noch nie zugelassen oder hat er irgendwann abgeschaltet?
Hat er auch nie zugelassen. Hat er nur immer nur rumgeeiert und Hans hat mir nur erzählt, er hat es zweimal probiert und mal angefragt. Und das war schon, ich hatte den Bedarf jetzt nicht, deswegen kenne ich halt die Story nur. Das waren halt ein paar von den Ärgernissen und dann habe ich dann, nachdem das nur rauskam, von ein paar Kollegen dann eine E-Mail, so eine konspirative E-Mail bekommen, ob ich nicht mitmache, wir würden das vielleicht gerne irgendwie neu aufsetzen. Und da ist dann so per E-Mail...
Und war das jetzt nur die deutsche Community mit jetzt?
Nur die deutsche. Genau, und da waren wir eigentlich vier Leute.
So und in der englischen und spanischen, französischen, was war da? Gab es da ähnliche Bestrebungen?
Nee, gab es nicht. Also wir haben rumgefragt, ein paar waren, glaube ich, sauer, aber so weit wir lesen konnten, war das für die auch kein Problem.
Okay. Und
dann das weiterläuft.
Weil es nur die Deutschen, die ausgeschert sind.
Genau. Und dann haben wir das halt so, waren mal vier Leute, erstmal nur E-Mails geschickt, dann auf unserem alten Rechner mal ein lokales Wiki aufgesetzt und dann hat einer von uns schon mal probiert, über die API die Daten zu ziehen und dann haben wir überlegt, was machen wir.
Also die versucht, die, ja, okay.
Erzähl weiter. Artikel auszulesen, genau. Und dann haben wir überlegt, ja, was machen wir jetzt?
Komm. Also nicht über Screenscraping, ihr habt nicht die HTML-Version abgerufen, sondern die API war noch an.
Die API war noch an. Du musstest da halt, er hat dann nur ein Skript geschrieben und dann Stück für Stück alles
war
ausgeben
langsam,
lassen.
Aber es ging.
So. Ja, hat halt alles komplett bekommen mit Versionshistorie und allem hat er sich dann halt alles.
Habt ihr euch in einem Spiegel gemacht? Waren die Bilder damit auch dabei oder kamen die nochmal extra? Waren die auch Comments, die Bilder? Oder?
Nee.
Die Wikitravel war ja völlig eigenständig.
War völlig,
hatte mit Wikimedia Foundation oder so gar nichts zu tun.
Nee, die waren teilweise noch im Wiki, aber irgendwann hatte Evan auch sowas wie Commons. Da hieß es irgendwie Shared aufgesetzt. Später aber, das war im letzten Jahr, hat er das dann gemacht, dass auch die so ein Repository hatten.
Ja. Okay, dann habt ihr also ein eigenes Wiki aufgesetzt.
Genau.
Und Wikivoyage, euch den. Nee, hattet ihr schon einen anderen Namen dann dafür?
Soweit waren wir noch gar nicht. Also wir hatten erst so ein konspiratives eigenes bei ihm zu Hause. Nur über dünn DNS konnten wir dann alle bei ihm zu Hause dann halt immer über eine feste Adresse dann und haben dann erstmal so ein bisschen so mal was entwickelt und dann haben wir halt überlegt, wie wir es überhaupt aufziehen. Also wir haben damals schon an die Wikimedia Foundation gedacht. Das Problem war bloß, damals hatten die eine andere Lizenz. Wir hatten schon die CC bei SA und da haben wir dann eigentlich gleich...
Und die hatten noch die GFDL.
Genau. Dann haben wir gesagt, na, das passt nicht zusammen. Wäre vielleicht auch gegangen, ist ja so ein separater Datenbestand, vielleicht hat es auch funktioniert, aber irgendwie haben wir das relativ schnell verworfen. Und dann haben wir gedacht, was machen wir? Eigentlich wollen wir ja auch vermeiden, dass es wieder dann irgendwo gut läuft und in private Hände fällt. Wollen wir es ja auch kein privat betreiben lassen. Dann war eigentlich nur deutsche Vereinsmeierei. Was macht man halt? Ging halt nicht anders. Mhm. Haben wir dann zum Glück noch genügend Leute für so Mindestanzahl zusammentrommeln können.
7 braucht man, ja.
Die dann irgendwo in Stuttgart, ich war gar nicht dabei, ich hatte gar keine Zeit, insofern bin ich ja nicht mal Gründungsmitglied, wurde dann halt der Verein gegründet und einen Server angeschafft, ja, dann haben wir eine Weile überlegt, konnten wir auch nur klammheimlichen, dass jemand wirklich noch das Wort und die Domains mitkriegt, dann haben wir überlegt, WikiVoyage ging und sogar die Domains mal noch zu haben.
Ja, warum WikiVoyage? Das ist ja für Deutsche ein schwieriger Titel.
Ja, ich überlege auch schon eine Weile, welche Alternativen wir noch hatten. Aber am Ende war es irgendein Fremdwort von irgendwas, was mit Reisen schon zu tun hatte.
Travel war halt schon weg und es sollte ein Fremdwort sein, also oder ein allgemeines.
Ja,
aber also WikiReise war es jetzt nicht.
Ja, und manche deutsche Begriffe, das klingt dann einfach zu sperrig irgendwie, das klingt irgendwie nicht schön. Ist, vielleicht ist man mit dem
Englischen. Reiseführer. Der WikiReiseführer.
Nee, das war alles nichts und dann dachten wir, ach, das können wir nehmen, das passt. Obwohl ja normalerweise Voyage nicht ja unbedingt, meistens ja doch eher im Sinne von See- oder Weltallreise benutzt wird und das
ich
normale das sonst lieber
vorher nicht. Ich kannte nur Voyage aus dem Englischen.
Genau, aber da ist es doch, glaube ich, auch eher wohl eine See- oder eine Weltallreise als sonst ist es bloß Travel. Irgendwie gab es da irgendwie noch so Unterschiede, glaube ich.
Namen,
wie auch immer.
Diskussionen sind ja müßig eigentlich.
Jedenfalls, ja.
WikiVoyage wurde es dann und dann habt ihr euch an die Wikimedia Foundation oder an Wikimedia Deutschland gewandt?
Damals noch gar nicht, haben wir das wirklich selber gemacht.
Hast du selber gemacht.
Genau, wir hatten überlegt und dann haben wir irgendwie davon Abstand genommen, Lizenz lief nicht und wir wussten noch nicht, wie wir fragen sollten dort. Ist ja auch schon eine Weile her. Und dann haben wir es halt selber gemacht.
Kostet ja auch Geld, so dann so ein Server oder...
Ja, also von den Mitgliedsbeiträgen konnten wir es gar nicht finanzieren. Also zwei Mitglieder spenden ihren Mitgliedsbeitrag monatlich, sodass dann der Server halt bezahlt werden konnte. Mhm. Ja, und dann sind wir um ihren Start gegangen und haben das aufgesetzt. Dann haben das natürlich dann die Engländer mitgekriegt bei WikiTravel und dann waren wir aber auch plötzlich die ganz Bösen. Also die waren auch richtig sauer auf uns. Die haben dann Verräter geschrien und alles. Und
ihr wart dann die Bösen?
Ja, waren die richtig Bösen, ja.
WikiTravel auf Deutsch lief er dann weiter.
Ne? Lief auch weiter. Ja. Dann haben wir gleich Aufforderungen gekriegt, dann uns dann hier deadministrieren zu lassen und was nicht alles. Und hier, wir dürfen dann nicht weiter editieren. Also die waren auch wirklich sauer. Die haben uns dann wirklich dann beschimpft auf den Diskussionsseiten.
Haben es nicht verstanden, haben es nicht nachvollziehen können, warum wir das gemacht haben.
Gar nicht. Und dann plötzlich, ich glaube, das war ein oder anderthalb Jahre später, haben uns die Italiener gefragt von WikiTravel.
Ob die bei euch mitmachen können.
Genau. Und dann haben wir eine italienische Version aufgesetzt. Und dann sind wir.
Und da hieß die aber auch schon WikiVoyage.
Genau.
Ah, ja.
Und dann kamen die Italiener dazu. Die waren ein bisschen kleiner. Das war auch nochmal ziemlich viel, sage ich mal, Migrationsarbeit. Aber. Und dann sind wir eigentlich mit den beiden Sprachversionen dann bis, an die 2012 unterwegs gewesen. Mhm. Bis dann plötzlich eine E-Mail von einem gewissen Herrn James Heimann kam. Mhm.
Der jetzt im Board der Foundation auch wieder ist.
Genau. Und der hat uns gefragt, wir sind interessiert, dass WikiVoyage hier zur Schwesterprojekt wird und die Engländer machen mit. Wir dachten,
von der Foundation aus. Aha,
okay. Nee, von ihm.
Von ihm persönlich.
Ach so. Und wir dachten erst, wir kannten den ja gar nicht. Erstmal irgendwie rumgesucht nach Informationen, wer ist das eigentlich? Und kann die E-Mails echt sein oder will uns hier jemand verarschen? Ja, und dann dachten wir, den gibt es wirklich. Der macht da auch irgendwie mit bei Wikipedia. Und dann haben wir mal geantwortet. Mhm. Und dann hat er uns geschrieben, dass er im Kontakt mit der englischen Community ist und dies nur nach 5 Jahren gemerkt hat, dass es doch nicht so toll ist bei IB, weil die haben sich auch nicht um die Infrastruktur gekümmert. Die haben keine Updates gemacht. Nichts. Ja. Also die waren eigentlich dann, sage ich mal, maintenance-technisch ziemlich angepisst von IB.
WikiTravel gibt es auch immer noch. Aber?
Irgendwie
weniger Inhalte, wenn man das... Oh, nee, ich habe mich jetzt unterbrochen. Erstmal noch die Historie. Machen wir die erst noch mal.
Genau. Ja, und der hatte uns dann erzählt, ja, die englische Community würde auch gerne wechseln wollen. Die haben es nur jetzt nach irgendwie 5 Jahren, haben sie es auch geschnallt und würden gerne bei uns mitmachen. Haben wir gesagt, ja, aber dann bräuchten wir irgendwie einen Plan. Dann wird uns auch unser Server nicht mehr reichen, dann müssen wir uns einen Kopf machen. Und dann... sollte es plötzlich auch relativ schnell gehen, dass wir die übernehmen. Also die wollten dann stehenden Fußes von Wikitravel weg. Mhm. Wir haben dann Kontakt bekommen, gesagt, hier, ich habe schon mal alle Artikel geholt. Das war dann dieser User WR2H, also Ryan Holiday hieß der, glaube ich. Und der hatte schon mal alles gezogen, alle Daten und am besten schon noch diese Woche. Also mussten wir, obwohl noch nicht mal ganz klar war, dass wir wirklich zur Wikimedia Foundation kommen können, weil der Request for Commons, den dann der James inzwischen initiiert hat, noch lief und wurde auch heiß diskutiert, war ja noch nicht ganz eindeutig dafür, weil gab es ja schon sehr viele Gegenstimmen. Und die wollten dann knall auf Fall, da mussten wir schnell einen zweiten Server zulegen und dann die englische Community schnell mal aufnehmen. Und da gab es dann aber auch viele Reibereien, also die sind schon, glaube ich, ein bisschen eigenes Völkchen. Wir haben auch nach wie vor nicht so viel Kontakt mit denen, so viel Austausch.
Was für Reibereien?
Also die waren unzufrieden mit unserer Form der Attribuierung ihrer Inhalte.
Attribuierung, was heißt das?
Dass ja die Inhalte irgendwie so als CC by SA gekennzeichnet sind und du musst ja dann praktisch auch in der Versionshistorie die Autoren benennen.
Ja. Ah, und was wollten
die? Und die Autoren sollten ja auch irgendwie zuordnenbar sein zu Wikitravel. Das heißt, beim Import hat praktisch jeder Wikitravel-User noch so ein WTEN dahinter gekriegt, so als Index. Um auch sicher zu gehen, wenn jemand einen kryptischen Usernamen hat, dass wirklich der User bei uns auch wirklich der ist von da drüben. Also wir haben dann später...
Da gab es ja auch die Unique Accounts noch nicht bei...
Genau. Und deswegen haben wir erstmal beim Import des Wikis erstmal die User mit angelegt, aber wirklich auch mit einer Kennzeichnung, dass das WTEN ist. Und das steht auch unten im Fuß, also hier in diesem bei Quellenangabe musste man die ja noch angeben, dass das praktisch von Wikitravel importierter Artikel ist. Ja, und da hatten wir zumindest Kontakt mit der Legal-Abteilung hier bei der Wikimedia Foundation. Die haben uns bestätigt, nee, habt ihr eigentlich schon richtig gemacht. Also die durften zwar nicht beratend, aber so zwischen den Zeilen konnte man lesen, ist schon in Ordnung, wie er das macht. So. Ja, und dann waren die auch sauer und sagt, das könnt ihr so nicht machen und das ist alles falsch. Und ich sag, na, wollt ihr nur oder wollt ihr nur nicht? Na, jedenfalls haben wir sie dann übernommen. Und dann, ein halbes Jahr später, war dann der offizielle Startschuss. Dann war das inzwischen auch vom Board of Trustees genehmigt worden, die Gründung des Projektes. Und dann gab es die zwei Klagen von IB gegen zwei Leute. Einer war James Heimann, das andere war hier Ryan Holiday, hieß er, glaube ich, der User, der die ganzen Daten gezogen hat.
Auf was haben die geklagt?
Auf den genauen Inhalt. Das Fachenglisch habe ich nicht verstanden.
Weil die Inhalte übernommen wurden, oder wie?
Genau, und parallel noch, nee, es ging wohl, das war ging
James gar nicht mal. Heimann, was hat der denn falsch gemacht? Hat er euch eingeladen, oder?
Nee, gut, aber, das war inhaltlich irgendwie, ich glaube, die ging auch in Richtung Geschäftsschädigung irgendwie, was in der Richtung war das. Und aber parallel hat die Wikimedia Foundation noch eine Feststellungsklage eingereicht gegen IB, dass das Gericht praktisch feststellen soll, dass dieser Fork sozusagen rechtmäßig ist und im rechtlichen Rahmen möglich ist und in Ordnung ist. Und dann ein Jahr später haben sie das auch irgendwie beigelegt. Da habe ich nochmal ein Dokument bekommen, dass IB und die Wikimedia Foundation das irgendwie beigelegt haben.
Gibt es den Verein Wikivoyage noch? Oder habt ihr den dann aufgelöst?
Den gibt es noch.
Ach stimmt, ja, hat mir der erzählt.
Hier liegen die Aufnahmeanträge hier auf dem Tisch. Ja, den gibt es noch. Ich hatte schon eigentlich drüber nachgedacht, weil er eigentlich seine Aufgabe erfüllt hat. Weil die Frage, ob man kann ja auch so als User-Group arbeiten, ob das jetzt wirklich dann auch so zwingend notwendig ist. Aber ein paar Leute haben gesagt, ach nee, lass uns das mal den zumindest noch auch erhalten in der Form. Und deswegen gibt es den Verein auch noch.
Warum soll ich in Wikivoyage eintreten?
Ja, um das Projekt selbst zu unterstützen. Nochmal, wir wollen ja dann, wie gesagt, wenn es auch Möglichkeiten gibt und wir keinen eigenen Server mehr brauchen, haben wir ja vielleicht auch ein paar Möglichkeiten, wirklich selbst ein bisschen zu agieren.
Habt ihr noch einen eigenen Server?
Noch haben wir den, weil...
Wikivoyage läuft noch auf eigenen Servern, nicht auf Wikimedia Foundation.
Nee, das Wiki selbst läuft, ist übernommen. Wir haben ja auch die ganzen Domains und die Nutzungsrechte abgegeben und übertragen. Aber das Vereinswiki läuft noch auf unserem Server. Und wir haben so ein paar Kartentools, so ein paar selbstprogrammierte, die in den Wikis noch genutzt werden. Aber da noch keine endgültige Lösung haben, so richtig jetzt, laufen da halt noch ein paar Skripte auf unserem Server. Aber dafür ist er eigentlich zu groß. Ich denke, das werden wir mal ein bisschen reduzieren. Genau, aber den Server gibt's noch. Ja.
Und Wikivoyage gibt's jetzt in wie vielen Sprachen?
Es müssten, glaube ich, 16 sein.
16, so viele. Und habt ihr von Wikitravel dann alle Inhalte übernommen?
Genau. Also damals zu dem Zeitpunkt der Übernahme haben wir praktisch nochmal irgendwie
alle
den Spiegel gemacht.
Alle Sprachversionen geholt.
Genau, und von einigen Sprachversionen, die nicht geholt wurden, hat aber Hans, der unser Admin war, noch ein paar zu liegen von damals.
Mhm. Dann genau. Könnte man die nochmal reaktivieren.
Und die wurden zumindest mit übergeben. Also Japanisch gibt es ja offiziell nicht, gab es aber auf Wikitravel. Und der Stand liegt, glaube ich, noch sogar bei der Wikimedia Foundation da in einer Datenbank.
Auch wenn mal die Japaner Lust haben, Wikivoyage zu gründen.
Könnten sie damit im Inkubator irgendwie starten, theoretisch. Mhm. Könnten die das irgendwie noch importieren.
Wikitravel gibt es auch noch. Und gibt es auch noch in den Sprachversionen. Hast du da noch einen Einblick, was da los ist?
Also ich gucke ab und zu auf die deutsche Version, aber das ist nur ein einzelner User, der aber auch so ein recht spezielles Verhalten hat. Dass meistens die neuen, wenn mal jemand was macht, die dann auch wieder abhauen. Aber eigentlich gibt es dort nur einen User. Hm. Und im Englischen ist es schwierig. Also mir haben einige Leute erzählt, es gibt keine aktiven User mehr oder nur noch eins, zwei. Und als ich letztes Jahr geguckt habe, waren die Einträge, die überhaupt in letzten Änderungen zu sehen waren, wirklich alles so Vandalismus- und Spamming-Einträge. Mhm. Mittlerweile hat wohl Wikitravel auch die letzten Änderungen abgeschalten. Die kann man gar nicht mehr sehen. Mhm. Weil man wahrscheinlich gesehen hat, dass eigentlich nur noch Spamming-Einträge da waren.
Aber die Lizenz konnten sie ja auch nicht ändern.
Nee. Und ich habe auch mal geguckt, was dieses Parallelprojekt, dieses Word 66 macht, was damals mit übernommen wurde. Mhm. Da kann man sich auch nicht mehr registrieren. Also das ist online, aber ist auch kann man keine Änderungen mehr machen. Mhm. Haben sie auch abgeschalten.
Also wird in absehbarer Zeit das dann aufhören zu existieren. Das veraltet ja auch dann.
Vermute ich mal.
Oder sie lassen es einfach stehen, um weiter den Klick-Traffic zu kriegen.
Wahrscheinlich. Ich denke mal auch. Es gab ja damals zur Wikimania in Washington, war ja auch ein IB-Vertreter da, der die Community nochmal umstimmen wollte.
Ach so, schön.
Da gab es ja mal wirklich so eine Diskussionsrunde mit einigen von der englischen Community, die da sehr aktiv waren, die auch sogar ein paar Bücher rausgebracht haben mit dem Content. Dann war ich war noch da, Arne war noch mit unterwegs, der hat mich ja dann so ein bisschen an die Hand genommen, also in der ganzen Wikimedia-Welt, damals mir so ein bisschen geholfen, wie das da alles funktioniert.
Arne Klempert.
Ach, Klempert, okay. Genau. Der saß mit da, dann war Evan war da und ein IB-Vertreter, also wirklich so zwei Konspirative, der Altbesitzer, IB als neuer Besitzer, haben wir dann in so einer Runde gesessen.
Und was ist dabei rausgekommen?
Eigentlich nicht viel.
Okay, jetzt wieder bei der Titanic. Ich weiß schon, wie das Schiff untergegangen ist. Aber,
ja. Aber wie gesagt, nein, war natürlich keiner bereit, jetzt irgendwie noch wirklich da wieder mitzumachen.
Was waren Ihre Gründe oder Ihre Lockmittel?
Eigentlich hatten sie keine. Außer, dass es halt sicherlich das bessere Google-Rank ist, was wahrscheinlich Wikitravel immer noch hat an einigen Stellen. Also wenn es einfach nur mal einen Reiseführer und irgendeinen Namen eingibt, kommen sie in den meisten Fällen noch vor uns. Und wohl, ja, gut, Infrastruktur, gut, die ist ja bei der Wikimedia Foundation auch da. Mhm. So viele Argumente hatten sie nicht. Da weiß ich noch, haben wir den am Ende, haben wir denen auch nur den Tipp gegeben, saugt es noch so lange aus, wie ihr könnt, schaltet die Werbung drauf und nimmt die Klicks und den Traffic mit. Wenn ihr nicht irgendwie die User noch halten könnt. Aber ich habe das immer mal verfolgt, ist auch wirklich dann weniger geworden.
Mhm. Der Grund für die Engländer war ja, hattest du ja gesagt, dass sie halt vernachlässigt wurden, dass sie...
Ja.
Keine technischen Updates mehr kriegten.
Okay. Genau.
Also die Werbung hat sie gar nicht so gestört oder diese freie Lizenzierung war ja sowieso gegeben.
Ah, ja. Mhm. Genau, und da waren die irgendwie recht unzufrieden.
Das ist ja auch wichtig zu lernen, so für andere Projekte.
Ja.
Wenn du die technisch vernachlässigst, laufen sie dir dann weg, wenn es eine Alternative gibt.
Ja, das ist richtig.
Und da reichen ja vier aus, die sich technisch ein bisschen auskennen, um sowas dann neu aufzusetzen.
Ja.
Und offensichtlich hat das ja bei Wikivoyage scheiße geklappt.
Genau, das hat funktioniert.
Du hast vorhin kurz angedeutet, dass du selber gar nicht mehr so viel Autor bist, sondern programmierst oder was machst du?
Ja, also ich bin momentan immer noch so damit beschäftigt, hier ein paar Features zu programmieren, also was man halt so noch als, sag ich mal, Enduser noch machen kann. Tief eingreifen kann man ja nicht, will man auch nicht, weil man ja dann...
Du schreibst Erweiterungen oder Templates oder was machst du?
Meistens so... stelle ich viele Vorlagen auf Lua um und kümmere mich um Wikidata-Integration. Damit sind wir schon recht weit.
Lua ist eine Programmiersprache.
Genau.
Und da kann man in der Vorlage dann
Genau.
Muss ich jetzt noch erklären, was eine Vorlage ist? Nee, lass mal weg, das kann man nachgucken.
Der ja, Wikipedia genau ist, so ist.
Wikipedia darüber im genau Vorlage, da steht das. Jedenfalls, für die sich schon auskennen, also man kann mit Lua da eben programmieren. Das heißt, man kann Daten umwandeln, Eingaben formatieren.
Genau. Man ist dann ein bisschen flexibler mit den Funktionalitäten. Also man kann schon ein paar mehr Sachen machen, die man so mit dieser normalen Wiki-Funktionalität recht schlecht hinbekommt. Da kümmere ich mich und wir haben halt zeitig angefangen, auch Wikidata so weit es geht, bei jeder Gelegenheit zu integrieren. Mhm. Sicherlich ein Vorteil von einem kleinen Wiki, wo die Community nicht so groß ist. Bei uns wurde eigentlich auch nie so allzu lange diskutiert drüber, wollen wir Wikidata nutzen? War für alle gleich klar, machen wir. Mhm. Haben eigentlich nie einen Hinderungsgrund gesehen. Also auch nicht so das Argument, ja, wir wissen ja nicht, wo da die Daten herkommen und wer sie editiert und ob da eine Quelle angegeben ist. Das war uns ja an der Stelle auch. Wir wollten weniger Arbeit haben. Und wir freuen uns halt, wenn eine Information da ist, die auch alle Sprachversionen gleich nutzen können und dass jeder für sich da irgendwas editiert. Und deswegen haben wir da immer gleich Druck gemacht und gefragt, hier, wann können wir es nutzen?
Vielleicht sage ich es doch nochmal, Wikidata ist eine Datenbank, die jetzt auch im Wikipedia-Umfeld programmiert wird, wo man halt nicht Texte hinterlegt, sondern Informationen hinterlegt. Und die dann von Berlin hat man dann halt, oder von Cottbus hat man die Einwohnerzahl, Datum, wann wurde es Cottbus gegründet? Wann hat es das Stadtrecht erhalten?
1200 irgendwas. 1156.
Auch so früh schon.
Ja. Sie sind älter als Dresden.
Ja.
Ein bisschen.
Auf jeden Fall älter als Berlin.
Ja.
Die haben ja erst 1248, glaube ich, oder 46 haben sie ein Stadtrecht gekriegt. Erst. Das Magdeburger Stadtrecht.
Genau, so ist das. Ja, und darum kümmere ich mich gerade so ein bisschen. Also das, und jetzt bin ich so ein bisschen da dabei, so mal die.
Wir reden jetzt immer nur von der deutschen Wikivoyage.
Ja. Ja. Genau. Also ein paar Sachen tauschen wir uns auch aus mit den anderen Communities und dann, wenn sie Lust haben, können sie sich ein paar Sachen adaptieren, mit übernehmen. Aber momentan, die meisten Features sind dann so ein bisschen auf unsere Version beschränkt. Ich kann es halt dann nur anbieten, ob die Leute das auch nutzen wollen.
Ist es leicht, bei Wikivoyage einzusteigen?
Ich würde sagen, ja, neben den sowieso vorhandenen, sage ich mal, Hürden, die halt die Wiki-Software mit sich bringt, das ist aber dann, glaube ich, bei allen Projekten dann ähnlich das Problem. Ansonsten sollte es eigentlich relativ einfach sein. Erstens ist es ja ein Thema, was an sich schon Spaß macht, weil wer reist nicht gerne. Mhm. Und zweitens versuchen wir zumindest behaupten wir von uns, dass wir auch relativ entspannt sind, wenn Leute Fehler machen. Und wir auch noch jeden persönlich anquatschen. Wir haben auch keinen Begrüßungsbot, sondern bei uns schreibt noch
jeder. Jeder wird mit Handschlag begrüßt.
Jeder wird mit Handschlag begrüßt. Also kriegt immer allmorgendlich, sieht man immer in die Edits, dass irgendjemand von uns bei anderen auf die Userseite dann schreibt und herzlich willkommen.
Schön.
Zumindest hat man dann auch immer so einen User, den man dann halt immer gleich per Klick wieder ansprechen kann. Ob es dann der passende ist, eine andere Sache, wer halt gerade sein Hallo dort hinterlassen hat, aber zumindest ist es ein bisschen persönlicher.
Der typische Wikivoyage-Autor, war der an dem Ort, über den er schreibt?
Zumindest die Leute, die ich persönlich kenne, und wenn man zumindest auf den User-Seiten mal noch nachlesen kann, ist es im Regelfall schon so.
Dass er schon mal da war. Ne?
Ja, das ist auf alle Fälle so.
Ich habe ja auch mal rumprobiert und habe mich auf Berlin beschränkt, weil ich halt da wohne. Aber da war schon rein die Daten abgreifend. Ich habe zum Beispiel versucht, die Schwimmbäder allein zu tragen. Der Senat von Berlin hat eine öffentliche Seite, wo man das sich holen kann. Und dann habe ich da sind halt so viele, dass da schon Wochen ins Land gegangen bin, bis ich da halbwegs irgendwie vorwärts gekommen bin.
Ja, das ist Berlin ist auch eine super Baustelle noch bei uns. Also da allein schon die Struktur irgendwie festzuzonen, da haben wir nochmal drüber geredet, aber.
Ich habe schon ausgelagert da, weil die allgemeine Seite Freizeitaktivitäten viel zu groß war, als dass man den auch irgendwie erfassen könnte. Ja, die Wikimania kann nicht vorher in Berlin stattfinden, als dass die Wikivoyage-Seite von Berlin stimmt.
Oh, dann haben wir noch eine Aufgabe, dann müssen wir uns ranhalten.
Ja.
Aber die war doch schon mal mit, war die nicht schon mal?
Die in Frankfurt am Main.
Ach, Frankfurt am Main
war die. Ja. Frankfurt am Main, ja.
Ist ja Berlin noch offen.
Oder Deutschland allgemein könnte. Und Berlin wäre aber cool, ich glaube, die passt ganz gut, Berlin. Da müsste man jetzt kein großes Hotel wieder nehmen. Jetzt irgendwie Tradition wird.
Ja. Berlin ist ja eigentlich auch eine coole Stadt, muss ich sagen.
Cottbus?
Nicht so cool.
Nicht so cool?
Ich finde aber die Umgebung von Cottbus schön. Deswegen wohne ich eigentlich auch gerne in Cottbus. Die Stadt selber taugt nicht viel, aber die Umgebung finde ich sehr reizvoll.
Also meine Erinnerung an Cottbus ist, es ist noch ein bisschen Altstadt erhalten.
Ja.
Eine große Uni, aber nicht mehr rein Cottbus ist, sondern jetzt Lausitz irgendwie zusammengefasst ist. Und dann gibt es Kiefern auf Sand und jede Menge Resttaggebaulöcher.
Genau, die aber mittlerweile recht schön werden, wenn sie, weil sie volllaufen mit Wasser.
Seenkette.
Die Lausitzer Seenland, aber auch der Spreewald sind ja nur 15 Kilometer.
Ach, Spreewald, das habe ich jetzt völlig verdrängt.
Ja. Also ich bin, Hammer, ja. Ich bin wirklich sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs. Also ich kenne auch fast jedes Dorf im großen Umkreis von Cottbus, war ich schon fast in jedem Dorf mal irgendwo. Also ich finde die Gegend sehr reizvoll. Die Stadt geht selber
Cottbus
halt.
An der Grenze zu Polen oder liegt noch 30 Kilometer weg?
30 Kilometer. Dann geht es noch 30 Kilometer bis nach Forst. Forst ist dann die direkte Grenzstadt zu einer selben Höhe.
An der Oder oder der Neiße ist das dann?
Das ist noch die Neiße.
Das ist noch die Neiße.
Das ist ja erst da oben, glaube ich, in Ratzdorf oder wie heißt der Ort?
Nördlich von Cottbus jedenfalls. Fließt dann, ja. Kommt dann die Oder aus Polen angeschwommen.
Mhm. Genau so ist es, ja. Deswegen ist das durchaus sehr reizvoll dort. Lohnt sich auch.
Mal hinzufahren, aber dann eher die Umgebung als Cottbus selber.
Genau.
Komisch sagen, Frankfurter auch.
Ja?
Na, Frankfurt ist 45 die Innenstadt komplett abgebrannt worden durch Brandlegung. Einzelne Bauten sind erhalten. Die Stadt an sich ist nicht so reizvoll, aber sobald man raus ist, dann nördlich ist das Oderbruch, was ja schon der Hammer ist. Aber schon nördlich von Frankfurt sind Adonishöschen, Röschenhänge, so Oderhänge. Mhm. Südlich gibt es den Eichwald, was auch so ein bisschen alter Wald ist. Ist ein Forst. Es gibt in Deutschland, glaube ich, keine Wälder mehr. Also keine natürlich gewachsenen Wälder gibt es nicht mehr, sondern alles Forsten, aber schon ewig nicht mehr angefasst. Das war ja altes Slawengebiet, also eine Menge Slawenburgen gibt es, ne? Auch tatsächlich auch in Cottbus auch.
Ja, und was man durchaus machen kann, was ich öfter mache, auch mal mit Freunden einmal im Jahr eine größere Tour nach Polen rüber. Mhm. Also auch gar nicht so weit ins Land rein, sondern wir machen wirklich mal so Radtouren einmal im Jahr, 4 Tage durch Polen, aber nur über, also keine Hauptstraßen, sondern wirklich nur Nebenstraßen und Feldwege und Waldwege.
Mhm. Und wo übernachtet man da?
Also wir planen die Touren so, dass wir halt in einer größeren Stadt am Tagesende rauskommen. Mhm. Aber ansonsten wirklich nur über die Dörfer fahren.
Und das macht Spaß. Mit Wikipedianern dort oder Wikivoyagern? Gibt es eine polnische Wikivoyage?
Gibt es, aber
ist nicht so groß.
Nicht so groß, nicht so viel User. Deswegen.
Ich bin ja in Frankfurt oder aufgewachsen und lebe in Berlin und versuche immer die Kontakte zu Polen da so ein bisschen zu beleben, aber es gestaltet sich zäh.
Ja. Aber Polen hat einen großen Vorteil, gerade wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist.
Na?
In Polen gibt es noch den guten alten Dorfkonsum. Mhm. Also man muss nie Getränke mitschleppen, man muss nicht in Supermärkte gehen. Es gibt einen Ort, da sind 50 Häuser, aber es gibt auch immer den Sklep. Also man muss sich nicht wirklich mit Essen und Trinken vollpacken. Da funktioniert dieses Geschäftsmodell immer noch. Das ist ja in Deutschland nur komplett verschwunden.
Ja, durch die Autos.
Und selbst wenn man auf dem Dorf wohnt, muss man ja doch in irgendeine Stadt fahren, in irgendeinen Großsupermarkt am Stadtrand. Und das wird einem in Polen nicht passieren. Jedes kleine Örtchen hat immer noch den kleinen Dorfkonsum. Und ist das auch super zum Fahrradfahren. Also kann ich nur empfehlen.
Um jetzt nochmal auf Wikivoyage zurückzukommen, ich habe die Armfrage noch nicht gestellt. Was ist für dich die Motivation, da mitzumachen? Immer noch. Seit wann bist du jetzt dabei?
Das müsste jetzt...
inklusive Wikitravel?
2004 müsste es ungefähr sein.
Ja. Was hat dich dabei gehalten?
Einfach der Spaß, obwohl wirklich Spaß da an dem Wiki rumzuschreiben und jetzt auch ein bisschen zu programmieren. Momentan ist es wirklich der Programmierspaß. Mhm. Und das ist mal bei uns so ein Auf und Ab. Was putzigerweise mich immer wieder motiviert, sind eigentlich so eine Veranstaltung wie die hier. Mal die Wikicon oder Wikimania mit coolen Leuten reden. Und dann hat man wieder Lust, sich wirklich den nächsten Tag, sobald man nach Hause kommt, hinzusetzen und irgendwas zu machen.
Ja, echt?
So geht es mir wirklich, ja. Mhm. Weil zwischendurch ist manchmal wirklich so die Luft raus, muss ich sagen. Oh, dann habe ich keine Lust mehr so richtig. Aber irgendwie, wenn ich bei solchen Veranstalten bin, mal ein paar coole Ideen aufsammle, dann habe ich wieder mal richtig Lust drauf. Es ist auch nicht ganz so einfach. Ich muss ja auch zugeben, wenn dann die Nutzerzahlen oder was heißt Nutzerzahlen, man sieht ja nur die schreibenden User, wie viel lesen, kriegt man ja relativ schwer raus. Hat man ja nicht wirklich so, kann man nicht so, also nicht so gut einschätzen. Nicht so schnell steigen, wie man sich es eigentlich wünscht. Dass nur man denkt, eigentlich ist doch ein Thema, was Spaß macht und warum ist das mal noch so ein bisschen zäh? Kann man schon mal die Lust verlieren, aber so schlimm ist es nie geworden. Mhm. Ja. Und wie gesagt, hier so ein paar Features bauen, die vielleicht die Bedienung leichter machen, was ich gerade mache. Denn die Hoffnung, dass dann ein paar dazukommen, das motiviert mich dann so ein bisschen immer. Mhm. Dann setze ich mich halt und sage, auch jetzt kannst du wirklich mal ein Wochenende dich hinsetzen, da Zeit investieren und dann baue ich da mal was.
Okay, der König der Wikivoyage bist du vielleicht nicht, aber der Herzog oder sowas. Deswegen wäre die Frage obsolet, aber dann frage ich für die Wikipedia. Wenn du jetzt der König der Wikipedia werden würdest über Nacht, wo wären so deine ersten Anordnungen?
meine ersten Anordnungen. Darf ich das sagen, das wäre ein bisschen ketzerisch?
Aber du darfst alles sagen.
Die MediaWiki-Software abschaffen.
Ach.
Und aber zumindest eine 2.0 zu initiieren. Mhm. Bei jeder Software muss man irgendwann mal den schmerzhaften Cut machen. Und diese mit diesen Frickeleien und ranprogrammieren und rumprogrammieren und ranfrickeln aufhören und sagen, hier, komplett Neuentwicklung. Einfach sagen, Wiki-Software 2.0 machen.
Ach ja, aber was wäre anders?
Also bestimmte Features, die man so rangefrickelt hat, könnte man vielleicht integrieren. Ich würde für bestimmte Projekte kein Wiki benutzen. Zum Beispiel sowas wie Commons. Ist doch grauenhaft, händisch so eine haarsträubende Kategorie noch per Hand anzulegen. Was da an Handarbeit drin ist, ist einfach so für ein Media-Repository, ist ein Wiki für mich ungeeignet. Da müsste eigentlich eine gut programmierte Datenbank hin und eine passende Oberfläche dazu. Mhm. Und das sind alles Sachen, wo ich denke, das müsste man angreifen. Auch Wiktionary, also für ein Wörterbuch, was eigentlich nur mit nicht weiter als eine Datenbank ist, Wikis vollzuschreiben mit haarsträubender Syntax, die kein Mensch versteht. Deswegen verstehe ich nicht, warum es für alle Anwendungen immer unbedingt ein Wiki sein muss. Mhm. Selbst Wikidata, die Oberfläche, das hätte man auch schöner machen können.
Noch schöner.
Okay. Ja, aber das wäre für mich so, sage ich mal, der erste Schritt. Und zweitens, wenn ich die Möglichkeiten hätte oder den Einfluss hätte, hätte selbst ein König der Wikipedia nicht. Ich würde so coole Projekte wie dieses Wikipedia Zero, also wirklich alle Inhalte irgendwie frei verfügbar machen in allen Ländern und kostenlos, also dann inklusive Mobilfunkgebühren und ähnliches, das fand ich eine super coole Idee. Also das würde ich versuchen zu forcieren auch, wirklich, dass das, wenn man das anordnen könnte, man muss natürlich mal nur mit lokalen Regierungen und, sage ich mal, Telekommunikationsunternehmen und so, aber diese Idee, die würde ich dann wirklich sehr stark verfolgen.
Ja. Okay. Ja, Stunde ist fast rum.
Ja.
Mit denen ich Leuten spreche, dürfen auch immer sagen, was für Musik gespielt werden soll. Du hast gesagt, Heavy Metal oder Techno.
Ja, ist also sehr gegensätzlich.
Nee, gar nicht. Ist beides treibend.
Nicht den klassischen alten Heavy Metal. Das darf schon ein bisschen was Moderneres, ein bisschen was Herzeres sein. Aber ansonsten, ich gehe heute Abend zu so einem Electronic Dance Music Festival so und einen Haufen DJs auflegen.
Dann werden wir beide nochmal suchen, ob wir irgendein schönes Stück finden. Und ich schreibe dann in die Notizen zur Sendung, was wir jetzt auf die Ohren kriegen. Ich danke dir für das Gespräch.
Ja,
war sehr gefreut. Ich habe wieder viel gelernt, Wiki Voyage Geschichte, aber auch. Also ich selber benutze es nicht als Reiseführer. Ganz ehrlich, das ist mir zu schwierig, auch dann immer den Rechner anzuwerfen oder auf dem Mobiltelefon funktioniert es nicht so richtig.
Ja, das ist ja unser größtes Problem eigentlich, da, wo ich noch so ein bisschen hoffe, dass wir da vielleicht noch ein paar Möglichkeiten
haben. So, damit es einfach leichter zu benutzen wird.
Aber das ist zu groß für ein, zwei Leute.
Oder eine Integration in CityMapper zum Beispiel, das ist auch eine coole Software. Die benutze ich wirklich gerne, weil die mir raussucht. Also CityMapper ist eine App, ich habe die auf dem iPhone, das gibt es wahrscheinlich für Android, wo du zum einen dir erstmal Transportsachen anzeigen lassen kannst. Ich will jetzt zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit dem Öffentlichen oder mit dem Auto zu irgendeiner Sehenswürdigkeit. Mhm. Und das zeigt dir dann auch Sehenswürdigkeiten. Also sowas würde mir dann schon eher nützen. Ich habe jetzt auch für die Nordamerika-Tour mir ein Buch gekauft. So, dann ist es mir auch sicherer, weil es keinen Strom braucht.
Ja.
Ja, also da müsste man nochmal überlegen, wie man das besser zugänglich macht. Jetzt geht hier irgendwie los gerade.
Ja.
Mit der Musik. Ich danke für das Gespräch.
Ja, ich danke
wir
auch.
Wir sehen uns noch. Viel Spaß
Na klar.
auf der Wikimania.
Ja, danke schön. Ciao. Bis dann. Ciao.
Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.